Letzten Sonntag hat der Thomas erzählt von einem Mensch, der gefüllt ist mit Glauben und Integrität. Er hat die Tabelle gebracht, dass manche nur glauben, manche nur einen tollen Charakter haben. Und hat beschrieben, was es auslöst, wenn ein Mensch beides ist. Voll Glauben und voll Integrität. Voll Charakter, der mit Liebe gefüllt ist. Und die Geschichte von heute ist die Geschichte von einem Menschen, der das richtig personifiziert ist. Ich möchte den Text von heute lesen aus Apostelgeschichte 6, Verse 8 bis 15 und Vers 1 vom Kapitel 7. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft gefüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in einem Fort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dass dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Der hohe Priester fragte Stephanus, treffen die Vorwürfe zu, die gegen dich erhoben werden? Das ist Gottes Wort. Treffen die Vorwürfe zu, die gegen dich erhoben werden? Die von euch, die die Apostelgeschichte gelesen haben, die wissen, dass jetzt das ganze Kapitel 7 lang über 50 Verse, eins von den längsten Kapiteln von der Apostelgeschichte, die Verteidigungsrede vom Stephanus zu hören ist. Er redet, wenn er wirklich von A bis Z durch die ganze Bibel durchgeht und versucht zu argumentieren, warum er unschuldig ist. Und am Ende vom Kapitel 7 und Anfang vom Kapitel 8 lesen wir, dass die Verteidigungsrede so provoziert hat und so hässig gemacht hat, dass die jüdische Regierung und die Leute in dem Saal die Kontrolle verloren haben, die Stephanus geschnappt haben, vor die Stadt gebracht haben und ihn gesteinigt haben. Stephanus ist als erster Märtyrer von der Geschichte der Kirche gestorben. Die Feinde von Stephanus waren Juden, nicht die Römer. Der Stephanus ist wieder vor dem Hohen Rat. Ich weiß nicht, ob die, die die Serie ein bisschen verfolgt haben, merken, dass uns da immer wieder begegnet ist. Die Regierung der Juden mit 70 Pharisäern und Schriftgelehrten und Priestern. Und Jesus ist vor denen gestanden. Johannes und Petrus sind vor denen gestanden. Letzte Woche bei der Predigt von Thomas sind sie 12 Jünger vor dem Hohen Rat gestanden. Und jedes Mal haben sie überlegt, was machen. Letzte Woche ist es um den Gamaliel gegangen, unter anderem der Gamaliel, der geraten hat, lasst die Christen in Ruhe. Wenn das von Gott ist, können sie sowieso nichts machen. Und wenn es nicht von Gott ist, dann wird es sich von allein wieder beruhigen und siegeln werden. Und dann haben sie gehört. Und für kurze Zeit hat der gute Rat vom Gamaliel für Frieden gesorgt. Und jetzt kippt's. Jetzt ist es vorbei mit dem. Wir wissen nicht, ob ein paar Wochen oder ein paar Monate vergangen sind in der Geschichte dort in Jerusalem. Aber jetzt werfen sie das über den Haufen und sie hören nicht mehr auf die Weisheit von Gamaliel und töten den Stephanus. Und der Fehler, die Fehlentscheidung, nicht mehr auf den Gamaliel zu hören, sondern den Stephanus zu töten, also einzugreifen, das ist einer der tragischsten Fehler der ganzen Kirchengeschichte, also der letzten 2000 Jahre. Und wir müssen wissen, warum das so tragisch ist, was dort passiert ist. Weil das, was dort passiert ist, ist ein Symbol für den definitiven Bruch zwischen zwei Brüdern, die sich geliebt haben. Zwischen dem Judentum und dem Christentum. Die beiden gehören zusammen. Untrennbar. Miteinander verbunden und befreundet. Noch fast mehr wie der Pickelti und der Frederik. Die haben sich gern gehabt und die haben sich geliebt. Und so sollte es sein. Christen, die ihren grossen Bruder das Judentum lieben. Und die Geschichte erzählt uns, dass das zerbrochen ist. Und zwar nachhaltig, über viele Jahrtausende hinweg. Und es ist so wichtig, dass wir das auch ein Stück weit verstehen. Wir werden nachher dann noch etwas hören von Israel selber. Schauen wir genauer an in die Geschichte. Der Stephanus ist mehr wie einfach der Stephanus. Er ist ein Symbol von dem, was gemeint ist. Und am Anfang, die ersten 6 Kapitel von der Apostelgeschichte, ist der Stephanus beides. Er ist Jod und Christ gleichzeitig. Er hat beides in sich drin. Er ist Christ und Jod. Und das scheint möglich zu sein. Die beiden sind in grosser Einheit und Frieden miteinander unterwegs. So als ob Gemeinde zwei Seelen in der Brust hat. Das Judentum und dann durch die Beziehung zu Jesus, dem Messias, das Christentum. Beides ist in ihm drin. Beides schlummert in ihm. Und dann kommt der Stephanus als Jod und als Christ. Beides ist ganz tief seine Identität, das was er ist, kommt er vor den Hohen Rat und muss jetzt eine Anklage aushalten. Und die Anklage ist im Kern nichts anderes wie ein Ultimatum. Der Stephanus muss sich entscheiden, will er Jod sein oder will er Christ sein? Die Juden wollen das nicht. Die wollen nicht, dass im Jüdischen etwas vom Christlichen drin ist. Und sie stellen ihn vor die Wahl, willst du Jud sein, dann verleugne den Jesus und hör auf mit dem. Oder du kannst Christ sein, aber dann kannst du nicht mehr gleichzeitig Jud sein. Und das ist eine Entscheidung, die von der Stephanus brutal war, weil er bis in sein tiefste Wesen inne beides war. Und die ganze Gemeinde war beides. Jüdisch und christlich. Und wegen dem steht jetzt der Stephanus auf und er fährt an, indem er die ganze Geschichte von Israel ausbreitet, ein ganzes Kapitel lang, über 50 Verse lang, breitet er das aus in einem grossartigen Versuch. Also für uns ist es vielleicht ein bisschen langatmig, aber es lohnt sich mal, in das Kapitel reinzutauchen. Es ist ein grossartiger Versuch, zum zeigen, dass er als Christ ein richtiger Jude ist. Und dass er als Christ eigentlich sogar ein richtigerer Jud ist, als das die Pharisäer sind. Er breitet die Geschichte auf und vergleicht das, was das Volk damals gemacht hat, schon auf den Josef. Der Josef, der auch eine Erlöserfigur war und auch von seinen Brüdern vernichtet worden ist. Und dann nimmt er auf den Mose-Bezug, der auch vom Volk immer wieder kritisiert worden ist, aber eigentlich als Erlöser geschickt worden ist. Und zeigt auf, dass es in der Geschichte von ihrem Volk, wo sie miteinander sind, ganz tief drin ist, dass man der Messias, oder wenn ein Erlöser geschickt wird von Gott, dass man den ignoriert. Und er macht deutlich, hey, jetzt macht er genau das Gleiche. Und indem wir das Gleiche machen, sind ihr weniger jüdisch als ich. Ich bin eigentlich das, was es heisst, Jod zu sein. Nämlich zu erkennen, wenn Gott den Messias schickt, jemanden zum Retten und Helfen und ihm zu glauben. Und er will nicht nur zeigen, dass er ein richtiger Jude ist, sondern er will mit seiner Verteidigungsrede auch etwas anderes erreichen. Er will zeigen, dass er unbedingt um jeden Preis, außer etwas, möchte Jude bleiben. Er steht dort mit dem Wunsch, liebe Hoher Rat, lönnt mich als Christ Jude bleiben. Ich will das und ich bin das. Das Einzige, was die unterscheidet, die glauben absolut das Gleiche von A bis Z, der Anklage und der Anklagte. Nur das, was Jesus ist, unterscheidet sie. Und sonst ist es die gleiche Religion, der gleiche Glaube, die gleiche Geschichte, die gleichen Wurzeln. Also, wir denken immer, der Stephanus steht dort vor dem Hohen Rat und er will sein Leben retten. Er hofft, dass er davonkommt noch einmal. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was ihm wirklich wichtig ist dort. Ich glaube, er ist nicht mehr so gewesen, dass ihm das Leben das Wichtigste ist gewesen. Ich glaube, es ist ihm darum gegangen, dass er Jod bleiben kann. Der Stephanus hat als Christ Jod bleiben, weil er das ganz, ganz tief drinnen ist gewesen. Und das wird ihm nicht geben. Und wegen dem ist dann die Hinrichtung, das, was die jüdische Regierung macht, ist im Prinzip, im Kern, ein Mord am Jod, im Stephanus. Es ist wie wenn ein Teil von der Seele aus der Gemeinde, dem, was gemeint ist, rausgeschnitten wird und vernichtet wird. Der Teil wird rausgeschnitten und ist ab dann nicht mehr Teil von dem, was gemeint ist. Alles Jüdische wird aus der Gemeinde rausgeschnitten. Und so wird gemeint, auch so wie wir sie in den letzten 2000 Jahren erlebt haben, anti-jüdisch. Weil dort etwas eingeleitet worden ist, wo etwas, was ganz tief gemeint ist, einfach rausgeschnitten worden ist. Also das, was sich passiert, das ist ein geschichtlicher Prozess. Es ist nicht passiert in dem Augenblick von der Hinrichtung vom Stephanus. Das ist Teil von der ersten 4 bis 5 Jahrzehnte von der Kirchengeschichte, also bis ins Jahr 70, 80 nach Christus. In diesen Jahrzehnten ist das immer mehr so passiert, dass die Juden sich Schritt für Schritt vom Christentum gelöst haben, bis das dann zwei komplett separate Religionen und Überzeugungen sind gewesen. Und die Folge war, dass es nicht mehr möglich war, dass ein Jod als Jod Christ war, sondern dass ein Jod musste entscheiden, Christ zu werden und dass er einen kompletten Wechsel gegeben hat. Und das ist brutal gewesen. Das ist eine Entscheidung, die ein Jude musste treffen, die nie hätte sollen dürfen passieren. Ein Jude soll Christ können sein. Christ soll können Jude sein. Der Unterschied ist in der Erkenntnis vom Messias, dass das Jesus ist. Und die ganze Tendenz hat sich dann noch verstärkt, wo die Geschichte dann weitergegangen ist. Das ist das Faszinierende, das ist auch der Grund, warum wir alle hier sitzen. Wir sind ja alle, also die meisten von uns, sind keine Juden. Und trotzdem sind wir Teil von dieser Gemeinde. Und das zeigt die Kirchengeschichte. Es hat Raum gegeben in der Gemeinde, im Volk Gottes für uns, wo von anderen Nationen, das wird hier mit dem Wort Heide beschrieben, wo aus anderen Nationen dazukommen. Wir bekommen Raum. Und als Folge ist das passiert, was ihr hier dargestellt gesehen. Die Gemeinde war voll von Christen. Aber der jüdische Anteil, der ist immer kleiner geworden, immer weniger geworden, bis es praktisch nicht mehr vorhanden war in der Gemeinde. Und so haben wir jetzt 2000 Jahre Geschichte hinter uns, wo wir irgendwie denken, dass Judentum und Christentum zwei komplett verschiedene Sachen sind. Das Judentum, das ausklammert ist, abgeschnitten ist vom Christentum. Eine Entfremdung, die passiert ist, die nie so gedacht war. Und mir ist das bewusst, das ist ein Thema, das vielleicht für die meisten von uns weit weg ist. Die meisten von uns haben im Alltag wenig mit Juden zu tun. Außer in den Medien hören wir wenig davon, von Israel, vom Judentum, von dem. Aber wenn wir gemeint sein wollen, dann muss uns bewusst sein, dass gemeint ein Wesen ist mit zwei Seelen in der Brust. Und dass es so, wie es jetzt hier dargestellt ist, nicht so ist, wie es sollte sein. Es sollte so sein, wie es am Anfang war. Pigeldi und Frederik, die Hand in Hand unterwegs sind. Das Christentum und Judentum, wo in dem innen wohnen miteinander, was gemeint ist und verbunden sind durch den Glauben an Jesus als ihren Messias. So sollte die Gemeinde sein. Und wegen dem ist es so wichtig, dass wir als christliche Gemeinde irgendwie uns ausstrecken nach unserem grossen Bruder im Judentum. Dass wir im Judentum einen Platz zugestehen und merken, dass wenn wir christlich sind, ohne Raum fürs Jüdische, dass wir nicht vollständig sind. Dass wir rumlaufen mit einem Loch in unserem Herz, mit einem Teil von unserer Seele, der verschwunden ist, der muss gefüllt werden. Und dass eine Gemeinde erst wirklich Gemeinde ist, wenn sie wieder ihrem jüdischen Bruder echten Raum im Leben und in ihrer Identität gibt. Unsere Beziehung zu Israel, zum Judentum, muss sich ändern. Und ich möchte euch einladen, gebt dem Raum. Gebt dem Judentum Raum in eurem Leben. Dann werden wir gesund. Dann wird gemeint erst das sein, was sie eigentlich sein soll. Aus dem Judentum, wenn die verlorene Seele in uns wieder reinkommt, dann kommt der unglaubliche Reichtum und Kraft zurück. Wir werden unseren Glauben anders verstehen. Wir werden unsere Wurzeln anders verstehen. Wir werden anfangen, anders zu denken, so wie der Bruder denkt. Und das wird uns gesund machen und unglaubliche Kraft entfalten. In der Zukunft wird das passieren. Die die Offenbarung gelesen haben, merken, dass dort oft von der Zahl 24 die Rede ist. Im Himmel ist vieles mit 24. Und 24 bedeutet 12-mal Apostel vom Christentum und 12-mal die Stämme von Israel. Und die miteinander sind die vollkommene Gemeinde. Es wird kommen. Und ich möchte euch einladen, aktiv einzusetzen, indem ihr euch ausstreckt und an eurer Beziehung zu Israel arbeitet. Und für das braucht es unseren Einsatz, unsere Bereitschaft, nachzudenken und irgendwie an den Verdrehungen und Einseitigkeiten von der Medien und von der Darstellung in den Medien vorbeizuschauen und eine andere Sicht zu bekommen auf das, was Israel ist und auf das, was Judentum ist. Und ich möchte jetzt René und Emmy euch führen, bitte. Kommt doch dazu. Sie haben in unserem Gemeindestück ein Mandat übernommen, auch Israel zum Thema zu machen. Und ich danke euch, dass ihr jetzt da sind und einfach einen Teil berichtet von Israel und von dem, was euch bewegt. Und einfach mit dem helfen, unsere Beziehung zu unserem grossen Bruder zu stärken. Und 2018 ist ja ein besonderes Jahr, auch in Bezug auf die israelische Geschichte. Und auch hier werden wir kurz etwas hören von euch.
Merci. Was du gerade brauchst, ja. Gell?
Da, merci vielmals.
Sammelst du auch wertvolle Sachen? Briefmarken, Oldtimer, Milchkrüge, Kunstgegenstände und solche Sachen?
Ich freue mich an vielen schönen Sachen, aber ich bin keine Brockenstube.
Ja, schon. Also weisst du, mich faszinieren so zum Beispiel Wolkenbilder oder Bilder in so Körperformen, in Felsen, Steinen, Flechten oder nachher Zeichnungen in wurmstichigem Holz. Weisst du, so ein einmaliges, unverwechselbares und originelles Bild, das ist nachher ein Foto wert.
Ja, das merkt man, wenn man mit dir auf einer Wanderung ist. Beim Fotografieren vergisst du dich gern.
Ja, das kann schon sein. Das merke ich aber nicht so. Aber die Freude über so einen seltenen Fund ist einfach gross.
Kommt da irgendetwas?
Aha. Okay, merci. Und etwas ganz Besonderes ist ein winziger Fleck auf dieser Erde. Das kleine Israel mit nur 22'000 Quadratmeter Fläche. Aber einer grossen Geschichte und einer einmaligen geografischen Lage. Da kannst du am gleichen Tag auf dem Hermon scheinen und im Toten Meer bei über 30 Grad Celsius baden. Und dann gehst du nicht einmal unter, wenn du nicht schwimmen kannst. Israel grenzt an weltweit tiefsten Seespiegel, das Tote Meer, wo seine Oberfläche 420 Meter unter dem Weltmeeresspiegel liegt.
Ja gut und schön. Nepal hat auch die höchsten Berge. Und die libysche Wüste, die heissesten Temperaturen. Kann Israel aber etwas Besonderes, das man sonst nie findet?
Israel, viele Jahrhunderte unbedeutend und vergessen, ist heute fast täglich in den Weltmedien. Kein Land wird so kontrovers und unobjektiv beurteilt wie Israel, wie wir das schon gehört haben von Simon. Ägypten hat zwar im Meer versenken, Iran spricht ihm das Existenzrecht ab, von palästinensischer Seite wird es dauernd mit Raketen und mit erntevernichtenden Brandsätzen beschossen, während die EU und die UNO islamische Terrororganisationen, die Vernichtung von Israel auf ihre Fahnen haben geschrieben, mit Milliardenbeträgen unterstützen.
Hast du auch noch etwas Positives zu berichten?
Je ganzen Haufen. Anfangs der Gabriela, vielen Dank, die für uns alle eine solche Zeitschrift besorgt hat. Israel, ihr habt die, glaube ich, schon irgendwie ist die verteilt worden. Dort stehen ganz viele interessante Sachen drin. Israel war ja lange Zeit heimatlos, zerstreut gewesen, und heute, sage und schreibe, ein eigener Staat. Von Gott der Welt. Nachher eine Zeit lang auf die Seite gestellt. Ja, warum? Zu unseren Gunsten, notabene. Nachher von ihm wieder angenommen. Und unsere Generation, das finde ich schon das Maximum, erlebt das neue Entstehen vom Bundesvolk von Gott. Einfach ein grosses Wunder. Der König Ludwig IV. Hat von Blaise Pascal einen Nachweis für Gottes Existenz verlangt. Der Blaise Pascal war auch ein grosser Philosoph, Physiker und Mathematiker. Und er hat ohne Umschweife geantwortet, natürlich die Juden, Majestät. Vielleicht hat er es auf Französisch gesagt. Im Gegensatz zum übrigen Nahen Osten ist Israel eine funktionierende Demokratie, die die Rechte von seinen Bürger, aber auch von Christen und Moslems weitestgehend respektiert. Gleichzeitig stehen aber die Herren von dieser Welt vor unlösbaren Rätseln. Es sind eben letztlich geistliche Differenzen, die man nicht politisch mit Friedensverhandlungen, mit UNO-Resolutionen und so weiter lösen kann. Auch nicht militärisch. Man kann sich zwar vor dem Gröbsten schützen, und das ist für Israel absolut nötig, aber gelöst im Grund werden diese Probleme so nicht. Erst auf einer quasi höheren Operationsstufe. Das heisst, es braucht die geistliche Autorität von unserem Herr Jesus Christus, wo Israel hat gelebt, wo er gestorben ist, auferstanden ist und in den Himmel gefahren. Er ist dann in der Lage, die Länder vom Nahen Osten miteinander zu versöhnen, so wie das im Jesaja. Ich muss auch noch eins drücken. Jawohl, da sehen wir die Bibelstelle dazu. Der Fall wird sein.
Gibt es noch weitere Aspekte von Israel, die gerade für uns Christen wichtig sind?
Ja, sicher. Die Bibel zum Beispiel ist fast restlos von jüdischen Autoren geschrieben worden. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass Jesus Christus A. der einzige vom Heiligen Geist gezeugte Mensch ist, von seiner menschlichen Abstammung, aber ein Vollblut-Jod ist. Er, bei seiner Wiederkunft, seine Füße nicht irgendwo, sondern auf einen Ölberg wird setzen. Zacharia. Er also in seine Stadt, in sein Land, in sein Eigentum, so wie es im Johannes 1 heisst, kommt, nämlich auf Jerusalem. Und der genau diese Stadt, nach Meinung der Weltgremien, nie und nimmer Hauptstadt von Israel darf sein. Dann spüren wir, wie hier eine Spannung sich aufbaut. Wir Christen möchten mehr über das Land, seine Geschichte und seine Zukunft wissen. Weil, was mit Israel und Jerusalem passiert, das beeinflusst nicht nur die Weltgeschichte, sondern auch unsere bis anhin behütete Schweiz. Solange die Stadt Jerusalem unter arabischer Kontrolle ist gegangen, ist sie für die Moslems eigentlich uninteressant gewesen. Im Koran wird sie auch kaum erwähnt. Aber wo Israel durch einen 6-Tage-Krieg Anspruch auf seine Stadt, die verstanden hat, erhoben, da ist plötzlich die Gegenseite sehr aktiv geworden.
Was spielt sich eigentlich hinter den Kulissen ab? Das heisst, abseits der Weltöffentlichkeit.
Es ist interessant, dass nicht nur Israel, sondern auch seine Nachbarn unter Terroristengruppen leiden und von denen geplagt werden. Zum Beispiel Ägypten, wo hier diesem Treiben ein Mal nicht mehr Herr geworden ist und da haben sie hintendurch Israel um Hilfe gebeten. Dass doch mit seinen Drohnen, Helikoptern und Kampfflugzeugen möchte eingreifen. Israel ist gekommen mit der Folge. Durch israelische Warnungen haben im laufenden Jahr in verschiedenen Ländern Terroranschläge aufgedeckt bzw. verhindert werden. Denke an eine solche Warnung ist zum Beispiel ein australisches Flugzeug einem islamischen Anschlag, der zur Explosion hat geführt, mit vielen Leuten, nicht zum Opfer gefallen. Alle diese Aktionen passieren aber, wie wir schon gehört haben, im Abseits der Weltöffentlichkeit. Und die offiziellen Medien ihre Meinung über Israel leider nicht ändern. Die iranischen Bauern haben unglaublich gelitten in diesem Jahr unter einer Dürre. Der Netanyahu hat reagiert und hat eine Webseite installiert in Farsi, die zum Recyceln von Abwasser anleitet und zum Wassersparen. Israel ist auch bekannt für effiziente Bewässerung und möchte seine Technologien auch den Nachbarstaaten zur Verfügung stellen. Israel, wenn man sich das vorstellt, ist gerade durch sein extremes Klima und durch sein islamisches Umfeld in allen Lebensbereichen sehr gefordert. Und gerade darum hat es sich viel Spezialwissen in der Landwirtschaft, in der Medizin und in der Terrorbekämpfung aneignen und lässt die Welt daran teilhaben.
Erstaunlich, wie grosszügig Israel handelt.
Ja, und eigentlich steht ja Gott dahinter. Wo Israel, Moslems, uns Christen, die ganze Welt segnet und liebt. Wir dürfen von Gott durch Israel gesegnet sein. Wie das im 1. Mose 12 zum Ausdruck kommt.
Wie sieht es denn aus mit dem christlichen Glauben in Israel?
Gerade Jerusalem ist ein Kochtopf von Weltreligionen. Ultraorthodoxe Juden, arabische Christen, armenische Christen, russisch-orthodoxe Katholiken, gemässigte Moslems, messianische Christen, säkulare Juden, habe ich zu viel gesagt. Und Freidenker prallen aufeinander. Sture Gesetzlichkeit, die ultraorthodoxe Juden so über die Strasse gehen, Tora in Hang, da wird nichts geschaut, ob noch Verkehr oder sonst etwas rum ist, trifft auf grenzenlose Tel Aviv-Weltoffenheit. Christen, vor allem die messianischen Gemeinden, sind aber am Wachsen. Und da sehen wir, das, was der Simon hat gesagt, wie Gott dran ist, dort zu arbeiten und Israel heilt, dass Christen auch wieder dort entstehen können, aber gleichzeitig Juden sind. Auch schweizerische und deutsche Organisationen helfen mit beim Aufbau dieser messianischen Gemeinden. Weil viele Juden keinen Zugang mehr haben zu der heute existierenden hebräischen Bibel, das ist eben, glaube ich, vor allem einfach das Alte Testament, ist der Sommer eine neue, vollständige Bibel in Hebräisch mit der Läuterung herausgekommen. So, dass nachher auch moderne, junge Israeli die Texte verstehen sollte. Und wir rechnen damit, dass das könnte einen positiven geistlichen Schub auslösen. Um Geschichte, Politik und Vorgänge im Nahen Osten besser zu begreifen, ist es vorteilhaft, möglichst objektive Berichte zu lesen.
Wir haben hinten auf dem Infotisch ein A4-Blatt, wo Adressen, ein paar Webseiten drin sind, wo ihr euch genauer informieren könnt über das Geschehen in Israel. Vielleicht das, was andere weggelassen in den Medien.
Und dann nur noch in Klammern, es gibt ein gutes Lädeli zu tun, der Ölzweig. Dort kann man israelische Produkte und alles wirklich sehr gute Sachen einkaufen. Nur in Klammern. Wir wollen weiter für das Land, aber auch für seine Nachbarn auch, und auch für unsere Länder, für die Schweiz und die ringsum, einfach die im Gebet vor Gott bringen. Und jetzt danke ich euch vielmals für die Aufmerksamkeit.